Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gemeinde ist immer ein bunter Haufen.
Hallo.
Da sind Alte und Junge, Reiche und Arme, Männer und Frauen, mit viel Haaren, mit wenig Haaren, blond, brünett, grau. Haben wir heute auch lila? Nein, haben wir nicht. Unterschiedliche Charaktere, verschiedene Prägungen und Herkünfte und Dialekte und Einstellungen. Ein bunter Haufen, das war schon immer so. Und diese Unterschiede müssen wir in der Gemeinde ernst nehmen und die dürfen wir auch nicht wegreden. Aber diesen bunt gemischten Strauß zusammenzuhalten und einmütig zu sein, ist ein großes Wunder. Ein Wunder, das wir gar nicht machen können, sondern das letztlich nur der Heilige Geist bewirken kann, der uns in die Gemeinde gestellt hat und ein Leib daraus formt. Gemeinde Jesu ist für jeden da. Da wird niemand ausgeschlossen, bevorzugt oder benachteiligt. Jeder dient den anderen. Keiner ist höher als der andere, nur der andere ist immer höher als ich selber. So hat unser Herr das einmal gesagt, wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. So, das klingt jetzt alles so schön, wenn ich das so sage. Ja, da haben wir jetzt das Bild im Kopf von der Traumgemeinde, die ja übrigens immer woanders ist. Ja. Traumgemeinde ist nie da, wo man selber ist, sondern man hat so das Bild von einer Traumgemeinde und die ist immer woanders. Was wäre das für eine Gemeinde, die so ist? Das wäre doch toll. Toll, so sagen viele Christen auch von der ersten Christengemeinde, der sogenannten Urgemeinde. Die heißen nicht Urgemeinde, weil die im Gottesdienst auf die Uhr geguckt haben, wann er endlich aus ist, sondern Ur im Sinne mit ohne H. Ja? Da hören wir einiges darüber in der Apostelgeschichte. Die erste Gemeinde, die in schillernden Farben beschrieben wird, da lesen wir von Einmütigkeit, von Gütergemeinschaft, von Krankenheilungen, von zahlenmäßigem Wachstum und im Glauben und von Bekehrungen. Toll. Sicherlich die Traumgemeinde schlechthin, oder? So stellen wir uns vielleicht auch Gemeinde vor. Wenn ich jetzt einmal hier rumfrüge, was für uns zu einer Traumgemeinde gehörte, wir würden bestimmt noch eine Menge anderer Dinge zusammentragen. Und doch, auch in der ersten Gemeinde lebten nur in Gänsefüßchen Menschen. Auch in der ersten Gemeinde gab es Konflikte. Konflikte, die verarbeitet werden mussten. Ich lese uns davon aus dem Predigttext, der uns für heute vorgegeben ist, aus Apostelgeschichte 6. Verse 1 bis 7. Haben wir den Text? Haben wir nicht. Dann lese ich nach der Elberfelder. Da heißt es, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren. Da ging schon los. Ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht ihr euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Wir beten. Herr, rede du, und lass uns hören, wie Jünger hören. Segne, reden und hören. Amen. Ja, die Traumgemeinde im Konflikt. Was war los? Die erste Gemeinde stand unter dem großen Segen, eine sehr gemischte Gemeinde zu sein, vielleicht gemischter als wir es hier sind. Da waren unterschiedliche Sprachen, obwohl die haben wir ja hier auch. Ich werde ja immer verbessert. Und unterschiedliche Glaubensprägungen. Aber alles drehte sich um den einen Herrn, Jesus Christus. Es gab in dieser Gemeinde auch eine Speisung für die Witwen. Und jetzt müssen wir bedenken, die Witwe war damals nicht sozial abgesichert, wenn sie Witwe war. Ja? Die war darauf angewiesen, dass man ihr half. Eine Witwe hatte es sehr schwer, wenn die Kinder nicht mehr da waren, weil sie vielleicht woanders lebten oder gestorben waren, war sie völlig auf sich selbst gestellt, ohne Einkünfte. Und für diese Menschengruppe speziell hatte die Gemeinde nun so eine Art Mittagstisch eingerichtet. Da entstand ein Murren. Wir hatten hier letzten Sonntag zum Glück kein Murren, aber aufmerksame Geschwister, die, bevor das Murren losging, gehandelt haben. Ein Mittagstisch eingerichtet. So ähnlich wie wir, wenn wir hier am Erntedank zusammen Pizza essen wollen. Aus irgendwelchen Gründen, die hier im Text nicht genannt sind, hat man einige Witwen der Hellenisten übersehen. Hellenisten, das waren die Gläubigen mit nicht-jüdischem Hintergrund, und die fühlten sich jetzt benachteiligt. Die waren nicht eingeladen. Da entstand Kummer und Verbitterung. Diese Witwen waren von der regelmäßigen Fürsorge ausgeschlossen. Wir kennen das sicher. Wie schnell sind wir verletzt oder vermuten sogar gleich eine Intrige oder böse Absichten hinter versehentlichen Unterlassungen. Das kennen wir nur zu gut. Ja, immer werd ich übersehen. Ich melde mich aber auch nicht, ne? Bin ich mir dann auch zu gut zu, ne? Und so war es hier auch. Also, doch nicht die Traumgemeinde? Fragezeichen. In unserem Text sehen wir, das Murren drang jetzt bis zu den Aposteln durch. Also bis zu denen, die Gemeinde leiteten. Und zum Glück dringt es zu ihnen durch. Denn nichts ist schlimmer als Gemurre und Gezeter im Verborgenen. Wenn schon murren, dann auch bitte so, dass es ankommt. Dass man eine Chance hat, das Murren auch zu hören. Manchmal gibt es nämlich Kummer und Verbitterung über etwas, was sich kein Gemeindemitglied zu sagen traut. Und dann schwelt das so unter der Decke. Manchmal jahrelang. Und das ist Gift. Nun, hier drang es durch. Es wird den Ältesten vorgetragen. Hört mal die Hellenisten, die Witwen. Und es war auch gleichzeitig ein Vorwurf an sie, die bis dahin die Verteilung der Gaben noch koordinierten. Aber wie reagierten die jetzt? Wir sehen, die sind hier jetzt nicht empfindlich. Die sagen nicht, ach, dann macht doch euren Krempel allein. Sondern haben ein offenes Ohr und Herz für die Anliegen. Aber die Entscheidung, was jetzt zu tun ist, die fällen sie nicht einfach selber, sondern beteiligen die ganze Gemeinde daran. Aber sie treten in geistlicher Haltung auf. Sie erkennen die Notwendigkeit, Mitarbeiter einzusetzen. Wie wir ja auch viele haben, die mitarbeiten, die mithelfen. Die Ältesten dienen der Gemeinde in dem Dienst am Wort Gottes, also im Besonderen im Predigen, Lehren und Beten. Und da bleibt oft kein Raum für andere Dinge. Und deshalb werden Mitarbeiter eingesetzt, die aber ihre Aufgaben nicht minder geistlich verrichten sollen, sondern dass genauso geistlicher Dienst ist. Deshalb geschieht das dann unter Handauflegung und Gebet. Ja. Vernachlässigung des Wortes Gottes kann nicht im Sinne Gottes sein. Das Wichtigste ist und bleibt immer noch das Reden Gottes. Diesen Blick hatten die Ältesten, welche eine feine Sicht. Aber wenn die Witwen hungern, kann man das auch nicht so einfach hinnehmen. Ne? Der Mensch lebt ja auch nicht vom Wort Gottes allein, sondern muss auch was essen. Die Ältesten schätzen also dieses Anliegen nicht gering, sondern nehmen es ernst. Aber die Gemeinde ist ja da und jetzt ist die Gemeinde gefragt. Sie sollen aus ihrer Mitte Geschwister wählen, die diesen Dienst ausfüllen sollen, aber die sollen einen guten Ruf haben und mit dem Geist Gottes erfüllt sein. Warum? Ich sagte es ja schon, auch das ist ein geistlicher Dienst, der von geisterfüllten Menschen getan werden soll. Daran sehen wir, dieser Dienst in der Gemeinde ist genauso eine geistliche Aufgabe wie der Dienst des Predigens oder des Lehrens. Also ist auch dieser Tischdienst ein geistliches Amt. So wie jeder Dienst in der Gemeinde ein geistliches Amt ist. Also hier wird nicht ein höheres und ein niedrigeres Amt beschrieben, sondern beides steht auf gleicher Stufe. Jeder, der in der Gemeinde Gottes mitarbeitet, hält denen, die mit Verkündigung, Seelsorge, Lehre und diesen Dingen beauftragt sind, den Rücken frei, dass die ihren Dienst verrichten können. Und so ist beides gleichwertig. Die Ältesten halten daran fest, der Dienst am Wort darf nicht vernachlässigt werden. Wie schnell sind wir heute auf dem Plan, den Dienst am Wort Gottes zu kürzen oder zu verkürzen, um ansprechend und anziehend zu sein? Da hat man oft in Gemeinden nur noch soziale Dinge, damit die Gesellschaft sieht, man tut auch was für die Gesellschaft. Und das Wort Gottes wird verkürzt oder entstellt oder sogar ganz weggelassen. Da meint man dann manchmal, dass es anziehender und ansprechender für die Menschen sei, wenn man ihnen dient, für sie sorgt, offene Kreise hat. Aber die Verkündigung des Evangeliums, die fällt dann flach. Das ist nicht gemeint. Das können die karitativen und sozialen Einrichtungen besser als wir. Das ist nicht unsere Aufgabe. Jesus hat immer beides gesehen. Die leibliche, aber in erster Linie die geistliche Not. Und er hält beides zusammen. Die Ältesten hier halten daran fest, denn das Fundament der Gemeinde ist doch was? Das Wort Gottes. Nicht das soziale Engagement. Das Wort Gottes treibt uns dahin. Aber das macht uns nicht aus. Natürlich sollen wir Wunden der Zeit heilen, helfen. Jesus will es heilen. Aber ohne ihn geschieht keine Heilung. Die größte Not unserer Welt ist was? Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist die größte Not? Ja, die Sündennot. Ja, dass wir der Sünde unterworfen sind. Das ist die größte Not in dieser Welt. Und da sind wir Christen gefragt, in erster Linie dahin zu weisen, es gibt Rettung aus dieser Not. Und das andere gehört dann natürlich dazu. Ich kann einem Menschen nicht, der hier sitzt und Hunger hat, das Evangelium sagen und schicke ihn hungernd wieder nach Hause. Hätten wir fast gemacht. Ja. Das geht nicht. Die Ältesten nennen hier als wichtigsten Dienst, wer hat den Text vor sich? Gudrun. Was nennen die hier als wichtigsten Dienst?
Darüber das Wort Gottes nicht vernachlässigen.
Und weiter?
Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die eigentlich von Torben und von Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst.
So.
Und beim Dienst des Wortes bleiben.
Jawohl. Ja. Das, also als wichtigsten Dienst einmal das Gebet. Und wir sind so schnell auf dem Plan, gerade das Gebet zu vernachlässigen. Ach, wir haben doch jetzt so viel zu tun. Lasst uns schaffen. Ja. Wie bitte? Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Luther hat mal gesagt, ich habe viel zu tun, darum muss ich viel beten. Oder wir haben in der Bibel, dass wir vor allen Dingen tun, Gebet, Fürbitte, Danksagung und so weiter. Ja? Wie wäre das, wenn wir, bevor wir uns aufmachen zum Gottesdienst oder besser noch, wenn ich weiß, der Prediger macht seine Predigt am Samstagnachmittag. Wenn ich mir da mal Zeit nehme, Herr, gib ihm ein Wort, das von dir kommt. Ja. Oder bevor ich einen Besuch mache oder einen schwierigen Besuch mache, erst noch mal beten. Ja. Wie wäre das? Oder bevor ich anfange zu murren, erst noch mal ins Gebet gehe. Manchmal lädt man den Verantwortlichen so viel Arbeit und Ansprüche auf, dass die Zeit für Gebet und Lesen des Wortes einfach gar nicht mehr ausreicht, weil man ja auch mal schlafen muss. Es geht nicht darum, dass die Ältesten sich hier um das Dienen drücken wollen. Sie dienen ja auch, aber in einem anderen Bereich. Sie waren sich auch nicht zu fein für diesen Dienst. Aber sie achten ihre Aufgabe und nehmen diese ernst. Der Dienst am Wort lässt eben nicht viel Raum für andere Aufgaben. Sollte das heute anders sein als damals? Ich glaube nicht. Ja, wir haben heute viele Hilfsmittel, ja, Konkordanzen gibt es inzwischen schon digital. Da braucht man nur am Computer einen Suchbegriff eintippen und dann hat man das. Früher musste man noch Bücher aufschlagen. Aber ist das heute trotzdem anders? Nein. Dieselbe Verantwortung. Und jetzt sehen wir, die Gemeinde hatte gewählt. Dann werden sie aufgezählt, 7 Leute haben sie sich ausgesucht, die den Vorgaben entsprechend waren. Und diese stellten sie jetzt vor die Ältesten. Die haben sie dahingestellt. Hier, diese 7 haben wir gewählt. So stelle ich mir das vor. Da kommen sie und bringen dann 7 Leute. Und dann sind es die Ältesten, die sie beauftragen und ihnen die Hände auflegten und für sie beteten und somit für diesen Dienst beauftragten. Wie herrlich, ordentlich und geistlich geht das zu. Es wird nicht einfach gefragt, wer hat Lust, dies oder jenes zu tun. Da meldet sich vielleicht jemand oder auch nicht. Ja, und dann macht es dann eben jemand, sondern hier geschieht geistliche Beauftragung. Wie viel können wir hier lernen? Ich sagte gestern im Telefonat mit Gudrun, es ist für mich, ich tue mich immer schwer mit Texten aus der Apostelgeschichte. Es sind Taten der Apostel, die uns so berichtet werden. Und doch können wir so viel von diesem vorbildlichen Handeln der Apostel lernen. Das Handauflegen und Gebet war nicht nur eine formale Bestätigung der Wahl, sondern geistliche Beauftragung. Dieser Dienst, den du tust in der Gemeinde, ist ein geistliches Amt. Verstehst du deinen Dienst hier in der Gemeinde als geistliche Beauftragung oder nur als Pflichterfüllung? Und dann heißt es so schön hier im Bericht, Gudrun, lies mal den Anfang vom letzten Vers. Vers 7. Jawohl. Und das Wort Gottes wuchs. Das Wort Gottes ist eine selbstständige Größe. Darüber können wir nicht verfügen. Es wirkt und läuft trotz unserer Schwächen und Fehler. Ne? Gott sei es gedankt. Und ohne unsere Mühen und Ideen. Jesus hat sich immer über kreative Ideen gefreut, aber er ist nicht darauf angewiesen. Rainer Becker hatte gepredigt über die 4, die den Gelähmten herabgelassen hatten und fing dann an mit den hessischen Hausbauweisen und Dächer abdecken und so weiter. Über solche Ideen hat Jesus sich gefreut, aber er kann auch ohne. Ja. Aber wichtig ist die geistliche Gesinnung, denn es heißt hier sogar, dass selbst die Gegner des Wortes Gottes, muss man ja so sagen, die sogenannten Priester, kamen dann zum Glaubensgehorsam. Das war eine Wirkung des Wortes Gottes. Nicht eine Wirkung des Predigers. Nicht eine Wirkung einer Gemeindebaustrategie, sondern des Wortes Gottes. Das allein wirkt. Luther soll gegen Ende seines Lebens mal gesagt haben, das Wort Gottes hat alles gewirkt. Meine Worte, die ich zwischendrin mal so loslasse, das wisst ihr, die könnt ihr getrost vergessen. Die helfen euch nicht durch die Zeit und erst recht nicht für die Ewigkeit. Aber das Wort Gottes, was Gott auch durch mich spricht, das sollt ihr bitte mitnehmen. Das Wort Gottes hat alles gehandelt, alles gewirkt. Da liegt die Kraft drin. Und das wirkt er durch die Menschen, die sich in den geistlichen Dienst stellen lassen. Geistlicher Dienst ist nicht nur Predigen, geistlicher Dienst ist auch Dienen in der Gemeinde. Aber wir verfügen nicht über das Wort Gottes. Das verfügt über uns, aber nicht wir über das Wort. Und dann heißt es, die Zahl der Gläubigen wuchs. Ja, hier sehen wir, wie sehr unsere Gesinnung, jetzt ist mal jeder Einzelne gefragt, unsere Gesinnung Einfluss hat auf das Gemeindeleben und die Vermehrung und das Wachstum der Gläubigen. Deine Gesinnung, deine Ausrichtung trägt erheblich dazu bei. Was soll das für eine Gesinnung sein? Und lasst uns nun so gesinnt sein, wie Jesus Christus es auch war. Das soll unsere Gesinnung sein. Die Gemeinde ist nicht der Ort, wo ich mich darstelle. Guckt mal, wie toll ich bin. Da missbrauche ich die Gemeinde. Gemeinde ist auch nicht dafür da, meine falsche Demut zur Schau zu stellen. Ja, ach, guck mal, was ich für ein armes, geplagtes Menschenkind. Dafür ist sie auch nicht da, sondern habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Ja. Wir dürfen und müssen und sollen als Christen überzeugt dastehen und sagen können, Jesus Christus starb für mich. Und da muss ich mich nicht für entschuldigen. Und dürfen gleichzeitig auch sagen, und auch für dich. Und das dürfen wir freudig bekennen. Ich muss nicht um die Ecke kommen. Entschuldigen Sie bitte, darf ich Ihnen was vom lieben Gott erzählen? Sagen die Leute, nee, danke, das interessiert mich nicht. Ja? Sondern wir dürfen fröhlich bekennen, wir haben den gefunden, von dem Mose in den Schriften sagt und die Apostel Jesus, Josef Sohn von Nazareth. Wie Philippus das bei Nathanael machte. Und was hat Nathanael dann zunächst gemacht? Was soll denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Was soll denn von den Frommen, von den Blauen schon Gutes kommen? Und dann sagt er, komm doch mal mit und sieh. Ja. Und sieh, überzeug dich doch mal. Wir packen schon bei diesem, was soll denn von den Frommen schon Gutes kommen, klappen wir schon alles wieder ein, die Rollläden runter und gehen nach Hause und sind frustriert. Ja, wir haben doch viel mehr. Unsere Gesinnung hat Einfluss. Ja. Und nicht durch Vernachlässigung des Dienstes am Wort, sondern durch geistliche Verantwortung der ganzen Gemeinde. Also doch eine Traumgemeinde, trotz Konflikte, trotz Spannungen, trotz vieler Menscheleien. Ich sage jetzt mal ein Wort an uns Kölber hier. Auch bei manchen Spannungen merken wir doch, ohne einander geht es auch nicht. Ne? Ohne uns wollen wir denn doch nicht sein. Das Wirkung des Geistes Gottes, auf die geistliche Haltung kommt es an. Und was wäre es, wenn wir unseren Dienst hier in der Gemeinschaft Kölbe einmal neu von dieser Sicht her sähen. Ja. Wie wäre das? Gott gebe uns, dass wir solche geistlich gesinnten Menschen werden und bleiben. Amen. Wir wollen jetzt miteinander beten, dazu bleibt ihr sitzen. Und den Segen hören wir anschließend über ein Segenslied durch die Lautsprecher. Wir beten. Herr Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns in die Gemeinde gestellt hast, nicht zum Selbstzweck. Nicht, dass uns gedient wird, sondern dass wir dir und einander dienen dürfen. Danke, Herr, dass du Gemeinde erfunden hast und nicht wir. und dass du deshalb auch am besten weißt, wie sie funktioniert, geleitet durch dich, durch dein Wort und nicht durch Soziologie oder sonstige Ogien, sondern durch dich und dein Wort. Ich möchte dir danken für die Gemeinschaft hier in Kölbe, für die Geschwister, die alle hier sind, für das Miteinander glauben und miteinander immer wieder ringen nach deinen Wegen. Und ich bitte dich, erhalte uns bei deinem Wort. Und auch die Nöte, die von deinem Wort her gelindert oder abgestellt werden können, lass sie uns nicht aus dem Blick verlieren, dass wir auch da geistliche Menschen haben, die sich von dir in diese Aufgabe gestellt wissen, was genauso geistliches Amt ist. Gib uns diese Gesinnung, die auch in dir war. Wir sollen dir ähnlicher werden und dazu hilf uns und dazu lass auch die Gottesdienste, Bibelstunden und sonstige Veranstaltungen dienen, dass wir Menschen werden, die dir ähnlicher sind und dir Freude machen. Amen.